Wenn ihr wissen wollt, was wir mit der Hausmedikation vor einer Operation machen, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Kochbuch Anästhesie, dem Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten. Ja, hallihallo, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Heute wollen wir uns mal darum beschäftigen, was machen wir eigentlich mit den Medikamenten, die ein Patient von zu Hause aus nimmt und zu uns kommt in die Prämed, in die Ambulanz, und welche Medikamente geben wir weiter, welche lassen wir lieber sein. Die DGAI, die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, hat 2017 einen Artikel rausgebracht, der nennt sich Präoperative Evaluation erwachsener Patienten vor elektiven, nicht herz-thorax-chirurgischen Eingriffen. Da wird eigentlich so alles geschrieben, was im Moment so an, State of the Art ist, wie man mit den Medikamenten umgeht. Da steht noch eine Menge mehr drin. Ich verlinke euch den Titel in den Artikel in den Shownotes. Gut, über was für Medikamente reden wir? Angefangen sind kreislaufwirksame Medikamente. Da geht es, die sollten eigentlich alle immer weitergeführt werden. Vor allem gilt das für Beta-Blocker und Nitrate, da die, wenn man die absetzt, eine Myokardischämie auslösen können. Es gibt seit Jahren die Diskussion, ob man bei Hochrisikopatienten Präop mit Beta-Blockern anfangen soll, wenn sie noch keine haben. Das ist, glaube ich, bis zum Schluss noch nicht wirklich abschließend besprochen worden. Calcium-Antagonisten werden meistens perioperativ weitergeführt, weiß man aber nicht, ob es das Outcome verbessert, aber trotzdem. Diuretika sollten vor der OP abgesetzt werden, weil ein Risiko haben, dass der Patient hypovolem wird und hypokalem. Deswegen sollten die abgesetzt werden, allerdings postoperativ relativ rasch wieder weitergeführt werden. ACE-Hämmer und Angiotensin-2-Rezeptorantagonisten, da ist es ein bisschen wechselnd, die Darstellung. Meistens wird aber am OP-Tag davon abgesehen, dass man die Medikamente gibt. Auch da gilt, dass es möglichst schnell danach wieder weitergegeben werden soll. Digitalis bei der Therapie von chronischen Herzinsuffizienzen setzt man präoperativ meistens ab. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, weil die Halbwertszeit nicht so, also relativ lang ist. Und wenn Patienten eine absolute Arrhythmie haben, also weiterhin haben, dann sollte man das eigentlich auch weitergeben, weil sonst hat man Probleme mit einer eventuellen Tachyarrhythmie während der OP. Zweite große Thema sind die Antidiabetika. Da gibt es ja jede Menge Sulfonyl-Harnstoffe als erste Gruppe. Da ist es eigentlich unklar, was man mit denen machen soll vor der OP. Genauso bei Glitazone weiß man auch nicht so recht, was man damit anfangen soll. Was dann wieder relativ klar ist, oder ja, in den letzten Jahren Metformin, früher hat man immer gesagt, man soll es auf jeden Fall 48 Stunden vor den OPs absetzen, so steht es auch in der Fachinformation, weil es zu einer lebensbedrohlichen Laktatazidose führen kann. Mittlerweile ist es irgendwie nicht mehr ganz so hart. Man kann nach, wie man immer so schön sagt, individueller Nutzen-Risikoabwägung auch bis zum Vorabend die Metformin weitergeben. Die Engländer, die National Health Services, empfehlen sogar tatsächlich eine Fortführung der Metformin-Therapie, allerdings immer natürlich gesagt bei Nierengesunden. Bei nierenkranken Patienten gilt das alles nicht. Da sollte man es deutlich wieder absetzen, einfach weil die Patienten ja schon von sich aus eher Richtung Azidose tendieren. Gut, Insulintherapie, Basalinsulin und kurzwirksames Insulin oder halt langwirksames Insulin, sagt man, dass man am OP-Tag das Insulin absetzen soll. Am Abend vorher, wenn dann langwirksames Insulin gegeben wird, nur 50% des Insulins gegeben wird. Das kann man aber auch, wenn meistens mit den Diabetikern sehr gut besprechen. Die kennen sich ja meistens mit ihrem eigenen Blutzucker relativ gut aus. Aber es ist halt sicherlich auch klar, dass dann während der Operation, aber auch postoperativ gut der Blutzucker wieder kontrolliert werden soll. Die Patienten, die Lipidsenker einnehmen, also die Statine auf Neudeutsch HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren, die sollten perioperativ nicht unterbrochen werden. Bei gefäßchirurgischen Patienten sagt man sogar, dass man 2 Wochen vorher, wenn sie diese Medikamente noch nicht haben, mit einer Therapie anfangen sollen. Das Riesenthema Blutgerinnung. Ich glaube, Vitamin K-Antagonisten, Marcumar, braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen. Da gibt es Riesenartikel darüber, dass man das vorher absetzt und auf Bridging umgeht, entweder mit niedermolekularen Heparin oder auch bei schlechter Nierenfunktion auf Normalheparin. Das ist, glaube ich, klar. Genauso mit den Noacs oder, naja, mittlerweile sind es nicht mehr neue, sondern eher Doacs, also die direkt wirksamen oralen Antikoagulantien. Auch die werden vorher abgesetzt. Dabigatran, so als ganz schnelle Übersicht, sollte man 24 bis 72 Stunden vorher absetzen, wenn der Patient nierengesund ist. Dann die ganzen anderen Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban sollte man 24 bis 36 Stunden vor der OP absetzen. Aspirin wird ja meistens weitergegeben, gerade wenn es im Rahmen von Stents und so weiter lebenslang gegeben wird. Es sei denn, es gibt bestimmte Hochrisiko-OPs, wie zum Beispiel neurochirurgische Sachen. Da steht jetzt eine Menge. Da Psychopharmaka kommt als nächstes. Zum Beispiel trizyklische Antidepressiva, da und Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die sind Sachen, die man eigentlich präoperativ nicht unbedingt absetzen sollte, vor allem weil das auch sehr langwirksame Medikamente sind. Die Gruppe da Monoaminooxidase-Hämmern, MAO-Hämmern, da habe ich eine eigene Folge jetzt erst letztens dazu gemacht. Lithium kann man weitergeben. Muss man auch auf die Nierenfunktion achten. Neuroleptika sollten perioperativ auch weitergegeben werden. Antiepileptika selbstverständlich auch. Muss man ein bisschen dran denken, dass der Bedarf an Opiaten und Relaxantien etwas erhöht sein kann. Und was haben Sie dann noch so hier als vorletztes? Parkinson-Medikamente sollten weitergegeben werden, ganz normal bis zum Morgen der Operation und unmittelbar postoperativ dann auch weitergeführt werden. Muss man vielleicht in Absprache mit den Neurologen machen, wenn man sich da nicht so gut auskennt oder einfach, wenn es eine sehr schwierige Einstellung ist. Das Letzte, was hier noch geschrieben wird, sind die Cortison-Patienten. Da empfehlen die DGAI, wenn man an der Cushing-Dosis oder eine Steroid-Dauertherapie hat, dass wenn man kleine operative Eingriffe hat, dass man 25 Milligramm Hydrokortison zu Beginn der OP gibt. mittlere Eingriffe, also zum Beispiel Abdominalchirurgie, dann sollte man 100 Milligramm Hydrocortison über 24 Stunden geben und am nächsten Tag weiterführen mit der normalen Cortisontherapie. Und bei großen Eingriffen 100 Milligramm Hydrocortison über 24 Stunden und am Folgetag dann 50 Milligramm über 24 Stunden und am dritten Tag 25 Milligramm. Ja, gut, das ist so der Artikel von der DGAI. Wie gesagt, ich verlinke euch das in die Shownotes, wo man den finden kann. Und ich glaube, so insgesamt muss man sagen, ist es immer ein bisschen eine Einzelfallentscheidung. Man muss mit gesundem Menschenverstand daran gehen, mit dem Patienten reden, aber auch sich nicht scheuen, da irgendwie Hilfe von den entsprechenden Fachleuten zu holen, von Endokrinologen, Neurologen, Kardiologen, was auch immer, und das im Konsens zu besprechen. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.